Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, mein Name ist Ralf Kramp und Sie haben jetzt vielleicht gesehen hier vorne auf der Tafel und an den Ankündigungsplakaten, dass eigentlich Volker Dützer jetzt lesen sollte, und zwar aus dem Buch Der Schacht. Der Volker Dützer hat mir vorhin am Telefon aufgetragen, ich möchte Ihnen einen herzlichen Gruß sagen. Es war eine schmerzverzerrte Stimme, so viel kann ich Ihnen sagen. Wir haben gestern Abend eine Lesung zusammen gehabt und der Volker ist leider erkrankt heute. Seit einem, es klingt schräg, weil es ein Thriller-Autor, ein Krimi-Autor ist, aber seit einem fiesen Treppensturz vor 2 Jahren besteht er irgendwie zu 30% aus Metall im Rücken und hat fürchterliche Schmerzen und hat gesagt, ich schaff's heute nicht mal wahrscheinlich vom Parkplatz aufs Messegelände, und deswegen ist er wieder zurück in den Westerwald gefahren. Und deswegen hat er mich, seinen Verleger, gebeten, doch ein bisschen vorzulesen, etwas zu erzählen über sein Buch. Ich hoffe, Sie sehen das nach. Ich versuche mal, ein würdiger Ersatz zu sein. Der Volker Dützer lebt im... Kennt jemand sich aus im Westerwald? Kommt jemand gar aus dem Westerwald? Will wieder keiner, dachte ich mir. Es ist eine sehr einsame Gegend und eigentlich ist die Gegend deshalb prädestiniert für spannende Geschichten, denn das kennen Sie alle, richtig spannende Thriller-Stoffe, wo es echt grauslich zugeht, die funktionieren da am besten, wo es besonders schön und liebenswert ist und so. Und der Westerwald ist eine ländliche Region, die Leute sind alle sehr, sehr nett, ein bisschen maulfaul habe ich es kennengelernt, aber es ist durchaus okay, man kann da gut leben. Und in dieses Idyll setzt der Volker Dützer halt seinen Thriller und seine Geschichte, Der Schacht. Es geht um Helen Stein, eine Polizistin, eine ehemalige LKA-Profilerin, die selbst in der Gewalt eines Serienmörders sich befunden hat und seither ein Trauma mit sich herumträgt. Und plötzlich wird sie wieder im aktiven Polizeidienst wieder, sie wird in den Westerwald versetzt und bei einer Aktion in Koblenz wird sie plötzlich wieder mit eben diesem Serientäter konfrontiert und die ganze Geschichte aus der Vergangenheit kehrt wieder zurück. Und ich werde euch jetzt einfach das erste Kapitel vorlesen, es ist ein bisschen kürzer als die halbe Stunde, aber ich hoffe, das ist okay. Und ich finde, es gibt sehr gut die ganze Färbung dieser Geschichte wieder. Wir befinden uns in Koblenz. Kennt jemand Koblenz? Immerhin. Und zwar, was kennen Sie in Koblenz? Sie kennen garantiert das drei... Was? Ja, und vor allen Dingen, Sie waren schon mal unten am Rheinufer, da wo Rhein und Mosel zueinander finden. Und da spielt ausgerechnet an dieser Stelle, wo tagsüber alles nur so wimmelt von Touristen, da spielt diese nächtliche Szene. Und es ist plötzlich alles ganz anders, als man das so kennt. Der Schacht von Volker Dützer, erstes Kapitel. 4. Juni, 22.13 Uhr, Koblenz. Es kann überhaupt nichts schiefgehen. Helen presste entschlossen die Lippen aufeinander und versuchte so auszusehen, als wüsste sie, was sie tat. Nichts schiefgehen. Himmel, eine Million Dinge konnten passieren, mehr als einmal hatte sie erlebt, dass der Teufel Zufall einen perfekten Plan in ein Chaos aus Blut und Tränen verwandelte. Aber diesmal hatte sie an jedes Detail gedacht. In einer Viertelstunde würde alles vorbei sein. Das Mädchen in dem dunkelgrauen Kapuzenpulli blickte sie unsicher an. Tapfer verbarg es die aufsteigende Panik und suchte nach einer Bestätigung in Helens Gesicht, dass es diesen Ort lebend verlassen würde. Mit den Sommersprossen, den großen graublauen Augen und der Stupsnase sah Mia jünger aus, als sie war. Nach dem Gesetz war sie mit 19 Jahren alt genug, um zu wissen, worauf sie sich einließ. Aber hier draußen zählten andere Dinge als Paragraphen. Mia war zu unerfahren, um die Tragweite der Konsequenzen zu begreifen, falls das SEK-Team den Kontakt zu ihr verlieren sollte. Die Angst des Mädchens nicht länger ertragen und ließ ihre Blicke über das pechschwarze Dickicht des kleinen Parks am Rheinufer schweifen. Der Wind hat in den letzten Minuten stark aufgefrischt. Prüfend bog er die Kronen der Platanen und fuhr mit unsichtbarer Hand rauschend durch das Blattwerk. Der nahe Rhein schimmerte im Licht der Natriumdampflampen auf der Uferpromenade wie verdünnte Goldfarbe. In dem sternförmig um den Park verteilten Fahrzeugen warteten ihre Kollegen. Ralf König, Heirich und der dicke Bender, der vor ein paar Monaten von Bad Ems nach Koblenz zur Kriminalinspektion gewechselt war und wahrscheinlich bereits wieder Kohldampf schob. In den Schlagschatten zwischen den Säulen des Denkmals am deutschen Eck verbarg sich Carsten Engelhardt, der Leiter des 20-köpfigen SEK-Teams. Von dort oben hatte er den besten Überblick und konnte bei einem Zugriff blitzschnell Anweisungen geben. 24 erfahrene Polizisten riegelten das Gelände ab. 25, wenn man Georg Starbacher hinzuzählte, der im Laderaum eines Lieferwagens auf der anderen Straßenseite saß und die Aktion leitete. Sie hatten eine perfekte Falle aufgebaut, um das Schwein zu fassen, auf dessen Konto 6 tote junge Frauen gingen. Helen griff in ihre Jackentasche und stopfte sich eine Handvoll Gummibärchen in den Mund. In den bunten Süßigkeiten musste irgendein Stoff enthalten sein, der in ihr die gleiche Wirkung entfaltete wie Nikotin im Blut eines Kettenrauchers. Sie wollte Starbacher beweisen, dass sein Vertrauen in sie gerechtfertigt war und brauchte dazu ihre volle Konzentration. Denn nur dann würde die Aktion mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks ablaufen. Über den Ausläufern des Westerwalds im Osten zerfaserten Gewitterblitze am Nachthimmel. Der Tag war drückend schwül gewesen und die Hitze lag bleiern über dem Rheintal. Der Wetterdienst hatte für die nächsten Stunden heftige Gewitter vorausgesagt. Ob er den Wetterumschwung einkalkuliert hatte? Seit 3 Jahren jagten sie nun den unbekannten Triebtäter, von dem sie noch immer nicht mehr wussten, als dass er den Kontakt zu Prostituierten und drogenabhängigen Mädchen suchte. Dieses Merkmal traf auf so gut wie jeden Serienkiller zu, der je die Straßen einer Großstadt unsicher gemacht hatte. Fast schien es, als ob er sich bewusst an das Standardschema hielt. Männlich, 30 bis 40 Jahre alt, vermutlich alleinstehend und mobil. Möglicherweise fuhr er ein Wohnmobil oder einen Lieferwagen. Zeugen hatten einen weißen Kastenwagen beschrieben. Triebgesteuerte Monster wie der Mann, den sie jagten, zogen meist ruhelos umher auf der Suche nach einem neuen Opfer. In der Regel galten sie als wenig intelligent oder bewegten sich gar an der Grenze zum Schwachsinn. Oder er gehörte zu dem zweiten Typus der unauffälligen Familienväter, die ein Doppelleben führten, von dem niemand etwas ahnte. Klug, brutal und zu allem entschlossen, um seine perversen Fantasien auszuleben. Sie ging davon aus, dass der Unbekannte zur zweiten Kategorie gehörte. Der Killer, den die Zeitungen den Maskenmann nannten, plante seine Taten minutiös und hatte bisher nicht den geringsten Fehler begangen oder eine noch so winzige Spur hinterlassen. Die groteske Stiermaske, die eine Zeugin beschrieben hatte, sorgte für Diskussionen in der Koblenzer Soko und war ein gefundenes Fressen für die Regenbogenpresse. Niemand wusste, ob sie existierte oder der Fantasie der Zeitung entsprang, der Zeugin entsprang. Stets war er der Polizei auf geradezu unheimliche Weise immer einen Schritt voraus. Das nährte in ihr einen Verdacht, den sie bisher keinem mitgeteilt hatte, auch Starbacher nicht. Möglicherweise stammte der Täter aus den eigenen Reihen oder hatte Zugang zu internen Ermittlungen. Nur eine Tatsache stand zweifelsfrei fest. Er war pervers und wahnsinnig. Warum schnitt er seinen Opfern sonst die Hände ab, nachdem er sie tagelang gequält, sexuell missbraucht und dann erdrosselt hatte? Ein Windstoß stob durch die Platanen wie eine letzte Warnung. Von fern drangen die nächtlichen Geräusche der Stadt herüber, das stete Rauschen des Verkehrs auf der B9, das Rattern der Güterzüge, die auf der Rheinschiene die Innenstadt passierten, und das leise Hintergrundmurmeln einer Stadt, die niemals völlig schlief. Erschrocken fuhr sie herum, als sie ein Schnaufen hörte, der dicke Bänder tauchte zwischen den Bäumen auf. »Starbacher verlangt nach dir.« »Was will er?« »Hat er nicht gesagt. Immer muss ich dir hinterherlaufen. Warum benutzt du eigentlich nie ein Handy?« »Weil sie dauernd kaputt gehen?« Sie wandte sich ärgerlich um und zögerte. Auf keinen Fall durfte Mia jetzt noch einen Rückzieher machen. Sie war der Joker im Spiel. Ohne sie lief gar nichts. »Ich passe so lange auf die Kleine auf«, versprach Bender. »Okay, ich bin in 2 Minuten zurück. Wir haben noch Zeit genug.« Helen verließ den Park, überquerte die Uferstraße und stieg auf der dem Rhein zugewandten Seite in den Lieferwagen. Der Laderaum war mit Abhörtechnik und Kommunikationsgeräten vollgestopft. Georg Starbachers Gesicht leuchtete eisblau im Licht der Monitore. Als sie die Schiebetür hinter sich zuzog, wirbelte er mit seinen kräftigen Händen in den Rollstuhl herum. »Wir können noch immer abbrechen«, sagte er. »Und ihn entkommen lassen? Niemals. Eine bessere Chance bekommen wir nicht. Seit 6 Wochen planen wir diese Nacht. Wir sind gut vorbereitet.«
»Es ist deine Entscheidung.«
»Und du bist der Boss. Warum befiehlst du den Abbruch nicht, wenn dich Zweifel am Erfolg der Operation plagen?«
»Ja, wieso ich das nicht tue?«
Geschickt wickelte er einen Kaugummi aus dem Zellophanpapier und schob ihn in den Mund. Ja, sie wusste es. Und sie hatte die Bedingungen akzeptiert, weil sie versessen darauf war, den Maskenmann zu schnappen. Starbacher stand unter enormem Druck und brauchte den Fahndungserfolg. Entweder präsentierte er in 1 Stunde den wartenden Medien den gesuchten Serienkiller oder ein weiteres Opfer. Geschah Letzteres, war sie erledigt. Ein Fehlschlag würde allein auf ihren Schultern lasten. So lautete der Deal. »Wenn du mir den Job nicht zutraust, solltest du jemand anderen einsetzen.« Starbacher lächelte. An ihm sah das aus, als zerbeiße er Kieselsteine. Er griff nach einer aufgeschlagenen Tageszeitung. »Helen Stein, jüngste und erfolgreichste Fallanalytikerin von Rheinland-Pfalz, beantwortet ihre Fragen zum Maskenmann.« Er pfiff durch die Zähne. »Du bist sehr schnell, sehr weit gekommen und überaus beliebt. Ein Popstar unter Deutschlands Profilern. Ich habe hart gearbeitet und mache einen guten Job, mehr nicht.«
»Sicher«, sagte er, »du bist die Beste.«
Er grinste und streckte sich so gut, er es vermochte. »Fast so gut, wie ich mal war.« Sie biss sich auf die Lippen. Seit 4 Jahren saß Starbacher im Rollstuhl. Bei einer Geiselbefreiung hatte ihm der Täter 2 Rückenwirbel zerschossen. Eine Aktion, bei der nichts schiefgehen konnte. »Ich wollte dich nur daran erinnern, dass keiner von uns perfekt ist, auch du nicht.« »Das... ja? Irgendwann habe ich es hinter dem Kopf, glaube ich. Aber danke für den Hinweis. Jetzt kann ich noch nicht mal die Brille hochrücken. Wenn sie mir die Brille ab und zu hochrücken würde. Auf das Mädchen verlassen? Ich bin auch immer der Meinung, dass sie viel zu labil für die Sache ist. Ich vertraue ihr. Sie wird es nicht vermasseln.« Sie warf einen Blick auf den Überwachungsmonitor. »Wir sehen uns, wenn ich das Schwein habe.«
»Okay, viel Glück.«
Rasch verließ sie den Lieferwagen und lief in den Park zurück. »Geht es jetzt los?« Mia trat nervös von einem Bein auf das andere und sog noch einmal kräftig an ihrer Zigarette, bevor sie die Kippe austrat. »Lass dich anschauen.« Helen suchte nach verräterischen Anzeichen des verkabelten Mikros, konnte aber nichts entdecken. Einem plötzlichen Impuls folgend, drückte sie das Mädchen an sich. »Unsere Leute sind überall im Park. Wir lassen dich keine Sekunde aus den Augen.« Mia nickte. Ihr blasses Gesicht war unter der Kapuze kaum auszumachen. Nur ihre Augen leuchteten angstvoll und riesengroß in der Dunkelheit. Sie drehte sich um und ging zögernd auf die halbrunde Säulengalerie zu, die das deutsche Eck zur Landzunge hin umgab. Helen überquerte die Straße und stieg zu Bender und König in den Wagen. Bender saß auf dem Fahrersitz, kaute an einem Donut und trank Kaffee aus einem Pappbecher. »Du solltest doch auf sie aufpassen«, sagte Helen vom Rücksitz aus.
»Oh, hab dich nicht so, es ist alles ruhig«, antwortete Bender schmatzend.
»Er kann uns nicht entwischen«, sagte König. »Wir haben den Treffpunkt mit mehr als 20 Mann abgeriegelt. Da kommt nicht mal eine Maus durch.« Bender verschlang den Rest des Schokoriegels und wischte sich die Finger an einer Papierserviette ab. »Wie kann man nur so blöd sein, ausgerechnet am deutschen Eck ein Mädchen entführen zu wollen?« »Das stimmt«, sagte König. »Der Platz ist auf 2 Seiten von Wasser umgeben und die Landzunge ist problemlos abzuriegeln. Es scheint so, als ob unser Killer die Nerven verliert. Er braucht dringend Frischfleisch.« »Ja, wie kann man nur so dämlich sein«, dachte Helen. Es machte sie nervös, dass sie in der Dunkelheit keinen Sichtkontakt mit Mia hatte. In ihrer Jackentasche knisterte es. Eine Handvoll Gummibärchen wanderte in den Mund.
Hast du die Narben an ihren Unterarmen gesehen?", fragte Bender. König nickte. "Ja, hab ich. Mia Evers hat 2 Suizidversuche hinter sich. Starbacher hat recht, sie ist als Lockvogel ungeeignet. Sie hat eine Therapie gemacht und wenn ihr mich fragt, das Mädchen hat mehr Mumm in den Knochen als ihr beide zusammen."
"Sie wird's versauen, so wie sie alles in ihrem Leben versaut hat.
Schau nach vorne und pass auf, dass du den Funkkontakt nicht verlierst. Sonst reißt Scharbacher dir den Kopf ab und bringt ihn zum nächsten Kegelabend als Kugel mit."
König kicherte. "Nervös, wie? An deiner Stelle wäre ich das auch. Schließlich war es deine Idee, Mia als Köder einzusetzen. Ein Mädchen, das keinen Schritt durchs Leben gehen kann, ohne auf die Schnauze zu fallen. Oh Mann, ich habe noch nie den Lebenslauf eines Menschen gesehen, der so viel Scheiße gebaut hat."
"Ihr hat nie jemand vertraut."
"Aus gutem Grund. Hör nur diesen Menschenkenner an", sagte sie. "Wie viele Scheidungen hast du hinter dir, Ralf? 2 oder waren es 3?
"Das ändert nichts an der Tatsache. Sie hat einen geradezu klassischen Abstieg hingelegt. Ich wette mit dir um meine Pension, dass sie in einem halben Jahr wieder an der Nadel hängt und sich vom nächsten Junkie schwängern lässt. Sie taugt nichts."
Ein knisternder Blitzschlag kam Helens Antwort zuvor und erhellte für Sekundenbruchteile die Nacht. Deutlich hob sich die Silhouette des Mädchens von der Steinfassade des Kaiser-Wilhelm-Denkmals ab. Dem Blitz folgte ein Donnerschlag, der den Boden erbeben ließ. Schwere Regentropfen klatschten auf die Windschutzscheibe und verschmolzen zu einer undurchdringlichen Wasserwand. Die Scheiben des Opels begannen zu beschlagen.
"Scheiße!" Bender fummelte an den Lüftungsreglern.
"Lass bloß die Scheibenwischer aus, sonst sieht das Arschloch uns sofort." "Wie kann man nur so dämlich sein?" dachte Helen wieder. Da wurde ihr klar, warum Benders Worte sie alarmiert hatten. Der Mann, den sie jagten, war nicht dumm oder unvorsichtig, sonst hätten sie ihn längst geschnappt. Nein, der Maskenmann war brutal und gerissen, wie ein Schakal. Er hatte sich in einem sozialen Netzwerk mit Mia angefreundet und 6 Tage später ein Treffen am Deutschen Eck vorgeschlagen. Einem Ort, an dem es fast zu jeder Tageszeit von Touristen wimmelte. Das hätte er nicht getan, wenn er keinen todsicheren Weg kannte, auf dem er mit seinem Opfer unerkannt verschwinden konnte. Ein Weg, von dem niemand außer ihm wusste. Das Gewitter passte perfekt in seinen Plan, als hätte er es extra bei Petrus bestellt.
"Der rechnet einfach nicht damit, dass wir ihm so dicht auf den Fersen sind", überlegte König, als hätte er ihre Gedanken gelesen.
"Nein, er weiß, dass wir hier sind. Wir brechen ab." Sie öffnete die Autotür und lief in den Regen hinaus. Undeutlich hörte sie Königs wütendes Geschrei hinter sich.
"Helen, bleib hier!"
Der Regen stürzte mit ungeheurer Wucht zu Boden. Millionen kleine Bomben durchschlugen das Blätterdach der Platanen und prasselten ohrenbetäubend auf Autodächer, Pflastersteine und Gehwege. Nach wenigen Schritten blieb Helen stehen und drehte sich im Kreis, weil sie die Orientierung verloren hatte. Der schwarze Opel war hinter einem Wasservorhang verschwunden. Eine schemenhafte Gestalt torkelte durch das Unwetter auf sie zu, wie ein Gallertmännchen. Es war König. Von Mia fehlte jede Spur. Sie stemmte sich, muss man gerade auf die Uhr schauen, sie stemmte sich schräg gegen den Sturmwind, den Weg mehr ahnend als sehend. Vor ihren Augen tauchte der flehende Blick des Mädchens auf, in dem neben Angst auch Hoffnung und Vertrauen gelegen hatten. Mia hatte nie eine echte Chance gehabt. Ihren Vater kannte sie nicht. Ihre Mutter war nach 2 erfolglosen Entziehungskuren mit einer Überdosis Crystal Meth in den Adern von einer Autobahnbrücke gesprungen. Mia hatte danach die übliche Karriere durchlaufen. Bisschen Gras rauchen, dealen und irgendwann war sie auf dem Babystrich gelandet. Das ideale Opfer für kranke Mörder wie den Maskenmann. Mühsam hatte Helen ihr Vertrauen gewonnen und einen Deal mit dem Staatsanwalt ausgehandelt. Wenn sich Mia als Lockvogel zur Verfügung stellte, würde sie mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Für das Mädchen war es außerdem eine Gelegenheit zu zeigen, dass er ihr Vertrauen nicht enttäuschen würde. Und nun war sie selbst es, die ihr Versprechen brach. Es kann überhaupt nichts schiefgehen. Sie rannte durch das Unwetter auf den Treffpunkt zu, einer kleinen Baumgruppe, die in einem offenbar künstlich angelegten gleichförmigen Dreieck stand. Atemlos verlangsamte sie ihre Schritte und blieb schließlich stehen. Jeder Baum sah in der vom Regen gepeitschten Dunkelheit aus wie der andere. Ein Blitz machte für einen Wimpernschlag die Nacht zum Tag. In der Nähe der Baumgruppe, 30 Meter links von ihr, waberte eine schlanke Gestalt durch den Wolkenbruch.
Helen schrie Mias Namen, aber ihre Stimme ging im Toben der Elemente unter. Erschrocken fuhr sie herum, als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürte. »Verdammt, Helen, kauf dir endlich ein Handy! Starbacher tobt wie ein Verrückter«, keuchte König. »Wo ist sie? Ich kann Mia nicht finden.« »Sie steht genau dort, wo sie stehen soll. Komm in den Wagen zurück. Wenn wir Glück haben, hat er uns bei dem Sauwetter noch nicht entdeckt.« König wischte sich das Wasser aufs Gesicht und schob Helen in den Schatten der Platanen. Widerwillig streifte sie seine Hand ab und kniff die Augen zusammen. Vor ihnen lag eine Wiese, die auf drei Seiten von Bäumen und dichtem Strauchwerk begrenzt wurde. Der Regen klatschte mit einer solchen Intensität auf die Erde, dass es aussah, als ob das Gras kochte wie in einem riesigen Topf. »Was ist das?« schrie sie gegen den Sturm an. Erschrocken wich sie zurück, als ein morscher Ast über ihrem Kopf krachend brach und herabstürzte. Angestrengt starrte König auf den Kiesweg, der sich in sanften Bögen durch den Park schlängelte. Zwei blinkende, rotierende Lichter näherten sich durch den sintflutartigen Regen. Es schien, als schwebten sie dicht über der Erde wie ein überdimensionales Glühwürmchen, das sich in dem Orkan verirrt hatte. Sie reckte den Kopf vor und trat aus dem Schutz der Bäume. Was sie sah, musste ein Trugbild ihres überreizten Verstands sein. König sah es ebenfalls. »Das gibt's doch nicht!« Die beiden blinkenden Lichter gehörten zu einem ferngesteuerten Spielzeugauto, einem schuhkartongroßen Polizeiwagen, der über den Kies auf sie zuholperte. Etwa 10 Meter vor ihnen blieb er plötzlich stehen. »Was zur Hölle soll das?« fragte Helen. Aus dem Dunkel drang ein erstickter Schrei, der abriss wie mit einer Schere abgeschnitten. Helen zog ihre Dienstwaffe aus dem Schulterholster und sprintete auf die Baumgruppe zu, bei der Mia auf ihren Börder wartete. Die schnelle Reaktion rettete ihr das Leben. Das Spielzeugauto explodierte mit einem Knall, der selbst den Sturmwind übertönte. Plastikteile und scharfkantige Splitter durchbohrten Königs Gesicht. Sie zuckte zusammen, duckte sich instinktiv und rannte weiter durch die Dunkelheit. Der Platz zwischen den Bäumen war leer. Sie kam zu spät. Mia war fort. Vielen Dank. Ja, mal, ich habe es ja nur ersatzweise gelesen, weil der Volker Dützer fies erkrankt ist. Und nochmal einen herzlichen Gruß. Wenn Sie Interesse haben sollten, das Buch gibt es hier nebenan zu kaufen, auf dem Büchertisch, ansonsten beim KBV-Verlag. Würde mich freuen, wenn Sie sich dafür interessieren würden. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Buchmesse. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.